Let's Talk. Heute zu Gast Tim Themann, Autor des Buches Die Computermaler. Als Leiter der Consulting-Abteilung eines großen Hamburger IT-Dienstleisters hinterlässt Tim Themann bei Vorträgen und Workshops eine breite Spur von mit Visualisierungen bemalten Whiteboards und Flipcharts. In seinem Buch erklärt er, warum und wie andere diesem Beispiel folgen sollten. Ich habe ihn gefragt, wie man ausgerechnet als ITler auf die Idee kommt, ein Buch über diese 100% analoge Methode mit Stift und Tafel zu schreiben.
Also ich glaube, es ist einfach tatsächlich in der IT besonders nötig. Wir haben einfach verhältnismäßig erklärungsbedürftige und komplexe Produkte, egal ob das jetzt Software ist oder tatsächlich Infrastrukturkomponenten. Und eigentlich sind wir in unserem Beruf den ganzen Tag dabei, irgendwas zu erklären und zu versuchen zu vermitteln. Und das geht eben am allereinfachsten, wenn man dabei auch entsprechend malt. Und so bin ich darauf gekommen und ich habe festgestellt, dass es eben nicht die Verbreitung hat, von der ich glaube, dass es sinnvoll ist. Und dass dann daraus ein Buch geworden ist, war mehr die Suche nach einem Hobby, würde ich mal sagen.
Okay. Woran glaubst du, liegt das, dass das so wenig verbreitet ist, wo es doch eigentlich so naheliegend ist und man braucht ja nur ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier auf den Tisch zu legen, einen Stift daneben und irgendeiner fängt früher oder später an zu kritzeln. Und warum ist es trotzdem so wenig verbreitet?
Also ich glaube, der Hauptgrund ist, also wenn ich gucke, hin und wieder gebe ich ja Trainings zu dem Thema und daraus würde ich so den Eindruck gewinnen, dass der Hauptgrund ist, dass die Leute schlicht und ergreifend glauben, sie können nicht zeichnen. Und IT ist eben das ist ja nun mal eine sehr, sehr männliche Branche, hätte ich beinahe gesagt. Der Frauenanteil ist sehr niedrig. Sozusagen zu zeichnen, zu schreiben, Handschrift überhaupt, ist einfach etwas, was da sehr wenig eingeübt wurde. Und dann ist eben auch, glaube ich, die Scheu sehr hoch, das zu tun. Und die Scheu ist eben auch sehr hoch, einfach aufzustehen, zum Flipchart zu gehen oder zum Whiteboard zu gehen und mitten im Meeting mal gegen die Konvention alle bleiben sitzen und starren auf ihren Bildschirm zu verstoßen und mal was anzumalen.
Okay, also eine regelrechte Scham. Man könnte nicht ganz so Professionelles dann da auf die Tafel zeichnen?
Ich glaube, das ist ein relevanter Faktor, ja.
Ja, interessant, weil eigentlich ja die Informatiker auf der anderen Seite ja auch auf die Idee gekommen sind, sowas wie, man nennt das UML-Diagramme zu zeichnen, also wo man Algorithmen und Programmabläufe visuell sichtbar macht, damit sie irgendwie leichter zu erfassen sind und man sich nicht durch Programmcodes immer durcharbeiten muss und trotzdem eine verbindliche Sprache hat, wie Programme funktionieren. Und dann auf der anderen Seite, aber wenn es ums Erklären geht, man dann so eine Scheu hat, diese selben Werkzeuge, die man für die Arbeit entwickelt hat, auch zu nutzen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Unterschied. Zum einen ist das sozusagen ein ganz, ganz enger formaler Rahmen, in dem man eben sozusagen eingepasst ist, indem man weiß, was man tun und was man zeichnen soll. Und zum Zweiten wird das ja in aller Regel mit Software gemacht. Das heißt, dieser händische Aspekt, der fällt einfach weg dabei. Und das macht, glaube ich, den Unterschied.
Also glaubst du, das liegt tatsächlich ein bisschen daran, dass die typischen ITler tatsächlich diejenigen sind, die schon irgendwie in früher Kindheit angefangen haben, am Computer zu sitzen, mit Tastatur zu arbeiten und einfach auch gar nicht so richtig mehr gewöhnt sind, einen Stift in die Hand zu nehmen?
Das ist, glaube ich, ein Faktor. Und dann ist es natürlich so, wenn ich sozusagen Handschrift und selber zeichnen, das hat ja auch immer irgendwas Entblößendes. Das ist nicht, das hat viel weniger Distanz als eine vorbereitete Folie voller Text oder so. Und ich glaube, da gibt es einfach eine gewisse Scheu.
Okay. Ist das dann umgekehrt eine Möglichkeit für diejenigen, die sich das, ich sag mal, trauen, da auch zu profilieren? Wie erlebst du das in Meetings?
Das glaube ich schon. Also es entsteht sehr, sehr häufig eine Situation, in der derjenige, der sich dann wirklich traut, aufzustehen, zum Flipchart zu gehen, in eine Rolle kommt, die ich würde die mal eine Moderation ohne Auftrag nennen. Und in dieser Rolle ist es natürlich so, dass man eben auf eine ganz andere Art auf das Meeting und auf die Situation einwirken kann, als wenn man das nicht tut.
Und wirkt das dann motivierend, wenn einer anfängt? Also fühlen sich dann andere berufen, da was hinzuzufügen, oder ist das dann so weit weg von dem, was man selber tut, dass man auf die Idee gar nicht kommt?
Also wenn es gut läuft, ja, das hängt ja sehr von der Situation ab. Wenn man in einer klassischen Beratungssituation ist, dann ist es ja in aller Regel so, dass das Gegenüber, die Kunden, die Klienten in irgendeiner Form Input wollen. Das heißt, die bleiben dann eigentlich in der passiven Rolle. Was ich immer extrem fruchtbar erlebe, ist, wenn mehrere Leute an einem Thema arbeiten und sozusagen die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden zu einer allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Zeichnen wird.
Ja.
Und letztlich das gemeinsame Zeichnen dann zu einem Mehr an Denken führt oder einem gemeinsamen visuellen Denken.
Ja.
Das passiert allerdings, denke ich, das passiert nur, wenn alle daran gewöhnt sind bereits.
Oder kann man als derjenige, der da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, etwas tun, um die Motivation irgendwie zu steigern oder die anderen dazu zu bringen, doch auch aufzustehen?
Also es gibt ganz einfache Tricks. Der einfachste Trick ist es, den Stift wieder herzugeben. Das tun schon viele Leute nicht.
Ja.
Die behalten sozusagen den Stift, so wie man den Beamer belegt, indem man sich angestöpselt hat,
ja,
behalten die den Stift in der Hand. Den Stift wieder herzugeben, den Raum vor dem Whiteboard oder vom Flipchart frei zu machen, also rein physisch sozusagen die Möglichkeit zu geben, dass andere überhaupt da mitmachen, das halte ich für total wichtig. Und ganz häufig beobachtet man, dass die Menschen das nicht tun und dass sie auf die Art sozusagen das Flipchart oder Whiteboard auch annektiert haben oder die Stifte annektiert haben. Dann kommt natürlich kein fruchtbares gemeinsames visuelles Denken dabei raus.
Oder wie wäre es, wenn man einfach im Meeting Stifte, also Whiteboard-Marker, auf die Plätze verteilt, dass einfach jeder auch einen Stift schon vorm Platz hat? Hast du sowas schon mal ausprobiert?
Das habe ich schon ausprobiert. Es ist auch so, dass ich tendenziell versuche, dafür zu sorgen, dass möglichst alle Leute immer Stifte dabei haben.
Ja.
Stifte sind ja entweder weg oder leer. Das ist ja eine grundsätzliche Eigenschaft von Stiften.
Ja.
Das ist hilfreich, klar.
Jetzt gibt es ja immer mehr solche Zeichenprogramme. Ne? Diese Woche habe ich gelesen, da gibt es dieses Programm Paper für das iPad, wo man relativ einfach Zeichnungen anfertigen kann. Die andere Programme können das auch, die dann so Skizzen etwas glatter machen, also die aus einem halbwegs ordentlichen Kreis einen korrekten Kreis machen oder aus einem Viereck eben ein Quadrat machen. Glaubst du, dass das die Motivation noch stärker fördern könnte, wenn also dieser Faktor, ich kann nicht zeichnen, eigentlich wegfällt, weil die Technik das ausgleicht?
Also ich bin da sehr skeptisch. Meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, also ein Flipchart oder ein Whiteboard oder ein Blatt Papier hat ja eine unglaubliche Einfachheit und eine unglaubliche universelle Verwendbarkeit und setzt einem eben keinerlei Grenzen, die Software eben typischerweise dann doch setzt. Und ich selber habe noch nie erlebt, dass jemand mit einem Tablet oder irgendeiner anderen Form von technischem Gerät etwas getan hat, was auch nur im Ansatz an das rankommt, was ich auf dem Flipchart machen kann. Zum einen ist es so, dass die Leute sich dann sehr stark mit der Technik beschäftigen, die einfach ablenkt. Und eben auch sehr stark eingepasst sind in das Korsett dieser Technik, dass man dann eben nur Kreise und keine Ellipsen mehr machen kann oder so ähnlich. Und zum Zweiten ist es so, dass rein von der Haptik her, wenn man mal einen Vortrag sieht, bei dem jemand versucht, anstelle eines Whiteboards ein digitales Whiteboard auf ein Tablet zu nehmen, das Ergebnis sieht meistens absolut grausam aus, weil einfach, oder ich habe zumindest noch kein Ergebnis gesehen, das ich wirklich toll und schön fand.
Weil die Technik noch nicht so weit ist oder weil du da ein grundsätzliches Fragezeichen siehst?
Ich glaube, die unglaubliche Flexibilität eines leeren Blattes Papier zu erreichen, ist natürlich einfach technisch sehr, sehr schwierig. Weil ich letztlich, ich muss ja ein System haben, das mir eigentlich ermöglicht, alles zu tun und jede Idee umzusetzen, jede grafische Idee umzusetzen, die ich gerade habe. Das größte Problem, das ich, wenn ich sehe, wie Menschen das machen, sehe, ist, dass einfach mit dem Stift auf dem Tablet rein von der Haptik her die Leute nicht so exakt zeichnen können. Das kann natürlich einfach eine Sache von Übung und von technischem Fortschritt sein. Das will ich nicht ausschließen. Und dann wird eben da sehr, sehr häufig, also ich hab sehr, sehr häufig das Gefühl, dass das ein typischer Fall von Maslow's Hammer ist. Ich habe ein Tablet, das muss ich jetzt benutzen. Und dann wird damit präsentiert. Und dann wird damit auf Gedeih und Verderben wird es an Beamer angeschlossen und dann wird auf dem Tablet gemalt. Und dabei wäre es doch viel, viel einfacher, einfach ins Whiteboard zu gehen und hätte genau denselben Effekt. Und es muss das Tablet sein, weil das jetzt das Werkzeug ist, das ich benutze und das modern ist. Und das erscheint mir halt nur begrenzt sinnvoll, ehrlich gesagt.
Aber es bleibt ja die Hemmung an Flipchart, was, wenn es jetzt nicht so gut aussieht oder ich kann ja nicht so gut zeichnen. Was ja eigentlich auch irre ist, denn die meisten Konzepte, die man da skizzieren muss, gerade wenn ich jetzt so an Rechnerarchitekturen oder sowas denke oder Programmkonzepte, die erfordern ja nicht, dass man naturgetreu ein menschliches Gesicht mit seiner Mimik und Ausdruckskraft zu Papier bringen müsste oder dass man irgendwelche Schattierungen oder sowas oder 3D-Effekte machen müsste, sondern man muss einfach im Wesentlichen ja Kästchen und mal eine Wolke oder einen Kreis oder ein Oval zeichnen. An welcher Stelle passiert das denn, dass man da, also ich meine, wenn ich meine Kinder frage, die würden keine Sekunde zögern, sowas zu zeichnen. Aber an welcher Stelle passiert das, wo man sagt, das kann ich nicht?
Gute Frage. Also ich glaube, irgendwann entsteht einfach, also eine Kinderzeichnung ist da ja ein schönes Beispiel. Die ist ja total unbedarft, da wird einfach losgezeichnet. Und da wird einfach sozusagen ein inneres Bild aufs Papier gebracht mit den motorischen Fähigkeiten, die man gerade hat. Mhm. Und das ist dann gut. Das findet das Kind gut, das finden die Eltern gut. Und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, an dem dieses, ich finde das auf jeden Fall gut, wegfällt. Und stattdessen eben das Ganze in Relation zu anderer Leute Zeichnungen, in Relation zu mit Visio erstellten Zeichnungen und Ähnlichem gesetzt wird. Und dann ist es eben nicht mehr gut, sondern schlecht. Und dann entsteht eben zwangsläufig eine Scheu.
Und irre dabei ist, wenn man sich aber dann die Folien anschaut, die dann stattdessen mit Beamer an die Wand schmeißen, dann ist vielleicht der subjektive Eindruck nicht so sehr, das ist nicht gut, aber tatsächlich ist es genauso. Ne? Also nämlich, die sind dann ja meistens auch nicht wirklich gut. Ne?
Da passieren wirklich furchtbare Dinge. Also da passieren, denke ich, grafisch furchtbare Dinge und da passieren auch, was die Präsentationskultur angeht, furchtbare Dinge. Andererseits ist es so, dass da ist ja eine sehr hohe Akzeptanz für. Und das macht ja jeder so, da tut man nichts anderes als die anderen. Und dann ist es noch so, dass es 50% davon ja Frankensteining ist, also zusammenkleben aus anderer Leute Präsentationen. Gerade in der IT sehe ich das ganz, ganz stark, dass dann Herstellerpräsentationen oder Präsentationen von Kongressen wild zusammengemischt werden und eigentlich hält man anderer Leute Vortragsbruchstücke, beziehungsweise benutzt zumindest die Bruchstücke dieser Folien. Ja. Und das heißt, ganz viel davon ist auch Recycling und gar nicht wirklich Selbstproduktion. Und da ist, glaube ich, die Scheu einfach viel geringer und das ist ja auch akzeptiert. Es ist ja viel weniger akzeptiert, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe keine Folien mit, ich mache das jetzt hier spontan. Wobei auch da, also ich mache ja selber auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Präsentationen. Ich schreibe auch gerne im Blog über Präsentationen. Ich finde ja, dass beides ein berechtigtes Medium ist. Das eine ist eben für alles, was ich aus dem Stegreif tue und das andere ist für alles, was ich sinnvoll vorbereitet tue. Aber in beiden Fällen muss ich das eben zielgerichtet machen und mit einer bestimmten Qualität machen, damit es auch wirksam ist.
Ich mag ja vielleicht auch aus diesem Grunde den Ehrenpreis für Gestaltung so gern. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Bei dem Ehrenpreis, da geht es eben darum, aufmerksam zu machen auf gute Gestaltung und damit auch gleichzeitig eine Plattform zu haben. Also da kann jeder vorschlagen, da muss man nicht Mitglied einer Jury oder so sein, sondern jeder kann einfach vorschlagen und sagen, hier ist etwas, was ich gut gestaltet finde und aus diesem und jenem Grund. Und eine der Ideen bei diesem Preis ist eben, eine Plattform zu schaffen, wo man auch über gute Gestaltung reden kann. Und mir scheint es gerade angesichts dessen, was du sagst, das ist bei PowerPoint-Folien eben ja irgendwie etabliert, das macht man so, das macht jeder so, da ist gar kein Bewusstsein dafür, anders als bei Skizzen oder Zeichnungen. Was ist eigentlich eine gute Zeichnung oder beziehungsweise eine gute Folie, dass es da vielleicht auch notwendig ist, stärker drüber zu reden? Was macht eigentlich eine übersichtliche Darstellung einer, meinetwegen IT-Architektur aus?
Ja, also letztlich ist das ist ja eine Grundfrage des Designs sozusagen, die Wirksamkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck da zu maximieren. Und da ist, glaube ich, egal ob ich das auf Papier mache oder auf Folien mit einem Präsentationsprogramm mache, ist auf jeden Fall eine Diskussion notwendig und die findet auch nur sehr begrenzt statt, würde ich sagen.
Ja, vielleicht auch, weil wir es einfach alle so gewöhnt sind. Und es gibt auch keinen Ort, wo man es lernt. Ne? Also in der Schule lernt man nicht wirklich, was gute Gestaltung ist. Es gibt einen Kunstunterricht, aber der ist ja für die meisten Schüler eher lästig als befruchtend und auch gar nicht integriert in andere Fächer. Und später lernt man es erst recht nicht und dann spätestens im Berufsleben bekommt man es so vorgelebt, wie es eben alle tun, wenn man nicht schon in der Uni verdorben wurde. Ja?
Ja, also die an der Uni ist es natürlich tatsächlich also Folien, die ich im universitären Alltag gesehen habe, wobei das zu meiner Zeit auch noch zu erheblichen Teil Overhead-Folien waren, waren wirklich alles andere als auf Wirksamkeit getrimmt. Wobei ich glaube, dass es tatsächlich in der Schule auch anfängt. Rein von der Sozialisation her der Menschen ist es ja so, dass die inzwischen mit PowerPoint als das klassische oder Open Office oder welchem Präsentationsprogramm auch immer, als quasi zwangsläufige Unterstützung eines jeden Vortrags jetzt groß werden. Und im Prinzip kommen im Arbeitsleben jetzt ja Menschen an, die auch schon im schulischen Alltag und im universitären Alltag gelernt haben, dass eine bestimmte Form von visueller Untermalung in Form von Folien voller Bullet Points einfach der Standard ist. Früher hat man eben Referate gehalten, heutzutage macht man Präsentationen.
Du sagst, die Wirksamkeit spielt da eigentlich keine Rolle, ne? Also in der Schule kann man das auch gut nachvollziehen, weil man das schwer messen kann. Während man gut messen kann, ist das 18-Punkt- oder nur 16-Punkt-Schrift, ne? Und 16 ist halt zu klein und 18 ist okay, also Kriterium erfüllt. Während man eben sehr schwer messen kann, hat der das jetzt gut erklärt oder nicht? Oder hätte man es noch besser erklären können, ne?
Ja, wobei, wenn man guckt, wie damit umgegangen wird, dann ist es ja, glaube ich, ganz stark so, dass es da auch einfach einen zu starken Fokus auf das Werkzeug gibt. Eigentlich geht es ja darum, einen guten Vortrag zu halten. Und wenn ich den dann visuell ergänze, indem ich zeichne oder indem ich Folien habe, je nachdem, was meine Situation ist und ob ich das vorbereiten konnte oder nicht, dann ist das das Sahnehäubchen. Eigentlich geht es ja darum, einen guten Vortrag zu halten und gut zu erklären und gut zu vermitteln.
Ist dann vielleicht also die Ursache oder die Wurzel des Übels, dass man sich zu wenig Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich sagen, was soll eigentlich rüberkommen, was muss derjenige eigentlich verstehen? Sodass, wenn man diese Frage beantwortet hat, man wahrscheinlich sehr viel besser auch für sich selbst sagen kann und beantworten kann, welche Visualisierung brauche ich, um das Verständnis zu schaffen?
Das ist, glaube ich, richtig. Das steht ja in jedem zweiten Buch also über Präsentationen, wobei es ja eigentlich ums Vortragen geht, steht das ja so, dass man sozusagen seinen Elevator-Pitch haben muss oder dass man die Essenz dessen, was man erzählen möchte, einmal für sich verstanden und kompakt zusammengefasst haben muss, bevor man überhaupt loslegt. Und beim Zeichnen sieht man das noch viel deutlicher und das ist ein Problem, das ich auch ganz oft erlebe, wenn ich Trainings dazu mache. Wenn ich nicht wirklich vorher eine klare Vorstellung davon habe, was ich eigentlich bauen möchte, was ich eigentlich zeigen möchte, dann habe ich irgendwann ein Strukturproblem. Dann habe ich nämlich das Problem, dass ich rechts nicht mehr genügend Platz auf meinem Blatt habe oder dass ich sozusagen meine Visualisierung gar nicht in geordneter Weise hinkriege, weil ich vorher gar keine Struktur im Kopf hatte.
Und dann kommt, glaube ich, noch ein anderes Problem dazu, nämlich das des Meckerers, ne? Die ja, die ist ja, derer es in Deutschland ja recht viele gibt, die nicht so gerne Dinge dann selber auch ausprobieren, aber sehr gut darin sind zu sagen, das ist jetzt aber nicht so gut, ne? Wo man dann natürlich noch ein bisschen selber auch vorsichtiger vielleicht wird, Dinge anders zu machen, also mal am Flipchart auszuprobieren, weil ich mich dann ja noch mehr dieser Kritik aussetze, ne?
Klar, ich exponiere mich und wenn es sozusagen meine Handschrift ist, finde ich, hat das auch tatsächlich was Entblößendes, was sozusagen was sehr Persönliches ist. Und das macht die Exposition natürlich noch stärker.
Du sagst es vorhin, in Meetings ist das bei euch oft so, wenn ihr mit Kunden redet, dass die Kunden dann eben eine eher passive Rolle haben, dass die eher nicht an das Flipchart gehen. Ist das gewollt so oder ergibt sich das so, weil die eher so im Modus sind, naja, lass die mal erzählen, wir bezahlen die ja auch dafür?
Ich glaube, es hängt wirklich von der Rolle ab, die man gerade hat. Wenn man in einem Projektteam sitzt, in dem alle Beteiligten ihren Beitrag leisten und auch das Bewusstsein dafür haben, dass sie jetzt sozusagen aktiv einen Beitrag leisten müssen, dann können das natürlich auch Berater, deren Klienten also dann kann das eine bunte Mischung sein, die komplett aktiv ist. Aber in ganz vielen Situationen ist es schon vom Setting her, glaube ich, so, dass es ein oder zwei aktive Teile gibt, und der Rest eher sozusagen Informationen konsumiert und entsprechend auch gar keine Veranlassung sieht, ans Flipchart zu gehen oder irgendetwas zu tun.
Ja, dabei, ich glaube, wenn man sich selber in so eine Situation reinversetzt, habe ich oft den Eindruck, dass es umso befriedigender ist, so ein Termin, je mehr man das Gefühl hat, man hat da auch selber ein bisschen mitgestaltet. Und je weniger das Monolog und je mehr das Publikum oder die Gesprächspartner das Gefühl haben, sie haben da aktiv mitgestaltet, wäre da nicht gerade die Visualisierung, auch das physikalische nach vorne gehen und an der Tafel was zu entwickeln, die Chance, da auch weniger Vortrag als mehr Gespräch daraus entstehen zu lassen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dieses Händische im Gegensatz zur klassischen Präsentation ja sowieso schon die Chance ist, da einen viel interaktiveren Prozess hinzukriegen, an dem eben alle beteiligt sind. In dem Moment, in dem ich mich in Beamer einstöpsel und etwas fertig präsentiere, ist das Setting ja klar und meine Rolle ist klar und die ist auch eigentlich nicht mehr zu durchbrechen. Durchbrechen kann ich das natürlich nur, wenn ich tatsächlich da aus dem Stegreif irgendetwas tue und nicht in dieser, ich präsentiere, ich zeige jetzt quasi einen Film und rede dazu oder so Rolle bin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch auf der anderen Seite eine große Hürde, eben dieses physische Aufstehen und dann dahin gehen. Und das ist einerseits eine Chance, andererseits eben auch eine Hürde.
Und wäre das einfacher, also es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute da beteiligt sind, aber in einer kleinen Runde kann man sich ja vorstellen, man muss ja nicht ans Flipchart gehen. Wäre es nicht einfacher, dann mal ein Blatt Papier in die Mitte zu legen, drei Stifte daneben zu legen und dann darauf zu skizzieren, statt aufzustehen und diese Hürde auch noch zu nehmen?
Ja, im Prinzip ja. Praktisch hat es natürlich das ganz einfache Problem, dass man dann Menschen hat, die über Kopf gucken. Also die von der falschen Seite auf das Papier gucken. Und spätestens, wenn man schreibt, ist das für die meisten Menschen ein Problem, das zu lesen. Deswegen glaube ich, also das schönste physische Setting finde ich immer, mehrere Leute stehen vor einem großen Whiteboard. Dann muss keiner mehr aufstehen, dann muss keiner mehr irgendwo hingehen, sondern stehen alle davor. Und wenn ich dann genügend Stifte verteilt habe, wird die Diskussion eben auch von alleine häufig visuell. In der klassischen Situation, ich habe einen großen fest installierten Tisch, an dem sind ganz viele mehr oder minder breite Sessel, alle sitzen da und warten, dass jetzt etwas passiert, ist natürlich das Setting des Raumes schon eins, das eine bestimmte Rollenverteilung konstituiert.
Und habt ihr das auch schon bei Kunden ausprobiert, alle stehen zu lassen?
Das ergibt sich manchmal von alleine, weil einfach, da ist einfach die Frage, wo ist das Whiteboard festgeschraubt? Hab ich eine Situation, in der das Whiteboard quasi meine Schultafel ist wie in einem Klassenraum vom Raumaufbau her? Oder habe ich eine Situation, in der das irgendwo im Flur festgeschraubt ist oder ähnliches? Und ich finde Visualisierungsgelegenheiten, die im Flur oder am Stehtisch oder ähnliches sind, da extrem effektiv, denn da genau passiert sowas.
Und wie sind dann die Reaktionen, wenn es dann auf einmal heißt, komm, wir gehen rüber zum Flipchart oder zum Whiteboard?
Das, in dem Moment, in dem alle davor stehen, kriegt das Ganze ja eine Selbstverständlichkeit. Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr einfach.
Ja, und der Moment davor aber, ne? Gibt es da das Augenrollen, was will der jetzt von uns? Ich sitze hier so gemütlich.
Wenn ich ganz ehrlich bin, das kann ich eigentlich kaum noch beurteilen, weil die Menschen das von mir so gewöhnt sind, dass sie das quasi erwarten. Also genau genommen sind die Menschen schon irritiert, wenn ich ein Notebook auspacke und eine Präsentation halte, die klassisch eine Präsentation ist, weil sie eigentlich was anderes erwarten. Und ich eben, je nachdem, wie meine Rolle ist, das Werkzeug wähle. Und das überrascht dann den einen oder anderen, wenn ich eben nicht zum Flipchart gehe. Die Menschen sind bei mir, also alle Menschen, die mit mir arbeiten, sind so sehr daran gewöhnt, dass das, glaube ich, die Reaktion kann ich einfach gar nicht mehr messen.
Gut, da gehört wahrscheinlich dann einfach auch eine gewisse Souveränität dazu, indem man das einfach mal ausprobiert. Ne? Aber wenn man halt nicht damit anfängt, dann kommt man nicht in so ein Stadium, wo man das so erwartet und wo das natürlich ist, dass man ans Flipchart ist. Und da, glaube ich, ist noch eine Menge zu tun. Und dein Blog, vielleicht auch meiner, tragen hoffentlich ein bisschen dazu bei, dass die Hemmschwelle da auch ein bisschen geringer wird. Du sprichst noch über andere Dinge relativ viel, nämlich auch über die Vorbereitung oder auch die Arbeit mit Post-its und mit Haftnotizen. Warum findest du das ein sinnvolles Mittel oder ein hilfreiches Mittel?
Ich denke, es ist einfach, also eigentlich fängt es damit an, dass ich bin kein Autofahrer, ich habe weder ein Auto noch einen Führerschein. Und bin trotzdem sehr, sehr viel unterwegs. Das heißt, ich versuche natürlich das, was ich an Material mitschleppe, möglichst zu minimieren. Und darüber landet man sehr, sehr schnell bei Post-its, weil man eben keinen großen Moderationskoffer oder so mit sich rumschleppen möchte. Das ist also für alles, was sozusagen sonst man mit Moderationskarten machen würde, nehme ich Post-its oder vergleichbare Dinge. Ich finde es einfach extrem praktisch, weil ich die, also zum einen kann ich eben Dinge bewegen und kann sie umsortieren und kann alles tun, was ich klassisch mit Karten tun kann. Und zum Zweiten kann ich das tun in einem Umfeld, das nicht besonders visualisierungsfreundlich ist. In ganz vielen Situationen in IT-Abteilungen gibt es einfach gar keine Fläche, auf der ich irgendwie klassisch irgendwas anpinnen könnte. Im Zweifel gibt es nicht mal ein Whiteboard oder ein Flipchart. Das heißt, eigentlich muss man die Dinge mitbringen. Und für das Mitbringen und für das, ich habe nur eine weiße Wand und mit der muss ich jetzt irgendetwas anfangen oder im Zweifel nur eine Tür oder ein Fenster, also irgendeine Fläche. Dafür sind eben Dinge wie Post-its sehr geeignet, dafür sind Dinge wie so adhesive Flipchart-Folien Folien, die ich eben einfach an die Wand kleben kann, sehr geeignet. Und das ist eben häufig nötig, weil es die Möglichkeit gar nicht gibt, irgendwo ansonsten zu zeichnen oder Dinge zu sortieren oder irgendetwas anderes Visuelles zu tun.
Und ändert das was im Vergleich zu Flipcharts? Also ist da eine andere Hemmschwelle zu beobachten? Ist das leichter oder schwerer oder ist es gleich?
Also Post-its benutzt man ja in aller Regel, wenn man die in der Gruppe benutzt, genauso wie Moderationskarten. Das heißt, die sind normalerweise mit einer Aufgabenstellung verbunden, dass irgendjemand was da drauf schreibt. Und wenn es eine klare Aufgabenstellung gibt, dann erfüllen die Leute die Aufgabenstellung auch. Da gibt es also, glaube ich, das ist eine andere Situation.
Hast du denn auch schon mal erlebt, dass jemand sagt, also ich erinnere mich zum Beispiel zurück an die Zeiten, als ich noch studiert habe und irgendwann angefangen habe zu sagen, das geht auch anders, das kann man auch irgendwie anschaulicher versuchen zu erklären, dass es natürlich immer wieder, gerade so, wenn man vorher jemanden fragt, wie findest du das, kann man das so machen, vorher jemand sagt, das erwarten die aber so, dass Folien wie immer gestaltet werden oder dass da was mehr Text draufsteht, das ist ja ein wissenschaftliches Umfeld und so weiter. Erlebst du da auch manchmal Skepsis, dass das weniger professionell oder angebracht oder dass die Kunden da vielleicht komisch gucken könnten, wenn man jetzt nicht mit einer PowerPoint-Präsentation, sondern mit einem Flipchart ankommt?
Nee, das erlebe ich so nicht als Problem. Was ich ganz interessant finde, ist, ich erlebe es bei den Präsentationen selber. Zum einen gibt es tatsächlich oder bekommt man tatsächlich potenziell Kritik dafür, wenn man eine Präsentation hat, die nicht sozusagen selbsterklärend lesbar ist. Die gesamte Branche ist ja daran gewöhnt, dass man eigentlich die Folien vorlesen kann. Und das ist ja auch erwünscht, weil die Folien eben weitergegeben werden und andere Leute dann diesen Vortrag halten. Mhm. Mit gut gestalteten Folien, die einen Vortrag wirklich untermalen und die entsprechend hochvisuell sind und sehr wenig Text enthalten, kann ich das ja gar nicht machen. Und dafür gibt es durchaus Kritik. Und dass diese Präsentation jetzt nicht gut ist, weil sie sozusagen nicht selbsterklärend in sich vollständig enthalten ist, das bekommt man schon zu hören. Und das zweite Lustige finde ich, es ist ja extrem üblich geworden, nach irgendwelchen Vorträgen auf jeden Fall die Folien auch zu verschicken. Und das ist mit Folien, so wie ich sie gestalte, komplett sinnlos. Einfach weil das größtenteils Bilder sind, sehr wenige Worte, vielleicht ein, zwei Worte auf einer Folie. Und die sind ohne die Tonspur eben, ja, ohne die Tonspur ist es ein besseres Fotoalbum. Und die zu verschicken ist also rein vom Kommunikationsaspekt her weitgehend sinnlos. Und es ist trotzdem so, dass wenn man es nicht tut, dann stößt man da doch auf Widerstand und auf Irritation.
Und machst du dann Handouts, indem du es doch ausformulierst? Oder ist?
In aller Regel ist da, glaube ich, nicht die Zeit für. Das ist natürlich der wünschenswerteste Zustand. Was ich bei Visualisierungen, die ich händisch mache, ist, ich mache grundsätzlich Fotoprotokolle. Das heißt, ich dokumentiere letztlich jede Visualisierung und am Whiteboard auch gerne mal Zwischenzustände, weil ein und dieselbe Zeichnung sich ja entwickelt und auch Dinge wieder teilweise weggewischt werden. Und das dokumentiere ich, daraus mache ich normalerweise ein protokollartiges Dokument und das kommentiere ich meistens auch noch mit ergänzenden Informationen. Das halte ich ehrlich gesagt für ausgesprochen wichtig und auch für sehr wirksam, weil es eben eine Wiederholung ermöglicht. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die sozusagen für den Lernerfolg und für erfolgreiche Kognition an der Stelle wichtig sind. Das ist zum einen, dass man eben mehrere Kanäle nutzt, zum Beispiel den sprachlichen und den visuellen. Und zum zweiten, dass man die Dinge wiederholt. Und so ein Fotoprotokoll ist eben einerseits eine Wiederholung, andererseits habe ich die Chance, noch ergänzende Informationen darin unterzubringen, noch Links darin unterzubringen oder ähnliches. Und dass die Menschen quasi das Meeting dann nochmal nacherleben können mit genau denselben Bildern. Das halte ich für sehr effektiv und für sehr hilfreich.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das sollte man vielleicht gar nicht unterschätzen. Denn während ja Folien im Prinzip wie immer sind, ne, und die sind auch vorbereitet und die haben eben nicht so diese Individualität, erleben die Zuhörer, wenn man etwas zeichnet, wie das entsteht und haben vielleicht sogar dazu beigetragen oder zumindest dafür gesorgt, dass das Diagramm am Ende so aussieht, wie es denn aussieht. Und ist damit tatsächlich etwas individueller, als es einfach das Verschicken der Folien wäre, die eben so sind wie bei jedem Vortrag. Und damit vielleicht nochmal ein stärkerer Gedächtnisanker an gerade dieses Meeting und wie gerade das auch entstanden ist.
Ja, Gedächtnisanker ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Und deswegen finde ich es auch an der Stelle wichtig, wirklich tatsächlich Fotos von dem zu machen, was man, also es nicht nachzuzeichnen. Man könnte sich ja auch hinsetzen und sagen, so, jetzt habe ich Zeit nach dem Meeting, nach der Besprechung und jetzt zeichne ich das alles nochmal in rein. Und das ist eben das, was ich nicht machen würde, sondern ich würde wirklich versuchen, einen visuellen Gedächtnisanker zu setzen, der eben so identisch wie möglich ist mit dem, was ich da getan habe. Und dann erkennen eben die Leute auch tatsächlich wieder, dass an bestimmten Punkten etwas extra gezeichnet wurde, weil sie was gefragt haben oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, wirklich hilfreich.
Und das ist ja eine Menge, was man erreichen kann, ne? Dass man es schafft, dass man sich erstens an das erinnert, was man gesagt hat, und dass man auch den Punkt mit nach Hause nimmt, dass man also Verständnis geschaffen hat, ne? Und wenn man das schafft, indem man die richtigen Visualisierungen zeichnet und die auch noch so dokumentiert, dass sie das unterstützen, dann ist das, glaube ich, eine ganze Menge, was man mit so einer Präsentation oder einem Vortrag auch tatsächlich erwarten kann zu erreichen.
Ja, also die Wirksamkeit dessen, was man tut, wird da, glaube ich, wirklich deutlich, deutlich erhöht durch den zusätzlichen Kanal und durch die Wiederholung. Und letztlich, ich habe ja eingangs gesagt, wir haben nun mal sehr erklärungsbedürftige Produkte in der Branche und ganz viel geht um Erklären. Und eigentlich ist sozusagen die pädagogisch-didaktische Qualifikation da eine der entscheidenden Methodenqualifikationen. Und die hängt eben unter anderem an diesem Thema aus meiner Sicht.
Wo wir tatsächlich, glaube ich, noch eine ganze Ecke mehr auch gebrauchen könnten, vielleicht sogar auch während der Fachausbildung. Noch stärker als vielleicht das studienbegleitende Seminarangebot für Soft Skills, sondern tatsächlich auch integriert in, wie erkläre ich das, was ich da tue, eigentlich angemessen.
Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt. Ich finde das Wort Soft Skills immer ganz furchtbar, weil das ist so ein Klumpatsch aus unterschiedlichsten Dingen. Aber dass man sich strukturiert Gedanken über das Vermitteln von Dingen macht, dass man sich sozusagen strukturiert Gedanken ja eigentlich über pädagogische Fragen macht, das ist in der Ausbildung ja praktisch nicht existent, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht implizit existent, weil man dann mal einen Ausbilder, einen Professor oder einen Lehrer hat, der das besonders gut kann, von dem man sich was abgucken kann. Aber das ist, glaube ich, im Selbstverständnis als Aufgabe gar nicht so konkret erkannt, sondern das ist nur implizit, wird nur implizit sozusagen mitgenommen.
Naja, schlimmer noch, ich kann mich daran erinnern, wie ich das gelernt habe und von meinen Betreuern damals. Das waren teilweise auch noch Zeiten, wo man Folien ausgedruckt hat, wo Beamer noch nicht selbstverständlich waren, aber da habe ich genau das Falsche beigebracht bekommen, weil die es auch nicht besser wussten und anders wussten. Und dann aber darauf bestanden haben, weil sie ja die Erfahrungen gemacht haben, dass das wiederum jeder so macht.
Klar, also die einfachste Möglichkeit zu merken, dass man dass andere Vortrags- und andere Präsentationsformen wirksam sind, es ist erlebt zu haben. Und wenn man es nicht erlebt hat, dann kommt man natürlich auch nicht auf die Idee.
Wobei das dann oft so ist, habe ich den Eindruck, wenn dann jemand was richtig anders macht, ist das oftmals so weit weg von der Vorstellungskraft, wie der das gemacht hat, dass das, naja, das ist halt der gut präsentieren kann, der das irgendwie, der vielleicht da ein Talent für hat oder sowas, ne? Aber dann die Übertragungsleistung oft fehlt, dass das auch in Reichweite meiner selbst ist.
Das ist auf jeden Fall ein Problem hier. Und das würde ja auch voraussetzen, dass man das überhaupt Bewusstsein dafür da ist, dass man sich sozusagen rein abstrakt methodisch damit mal beschäftigen kann und versuchen kann, andere Techniken zu lernen, das eben in Zukunft anders zu machen. Und ich glaube, es wird dann ein toller Vortrag erlebt von jemandem, der eben toll präsentieren kann. Aber der ist dann eben auch schnell wieder, also auf der Metaebene, der Vortrag war toll, also unabhängig von den Inhalten ist das schnell wieder vergessen. Und wenn die Menschen ihren nächsten eigenen Vortrag halten, dann machen sie es eben tatsächlich so wie immer.
Da, glaube ich, müssen wir noch eine Menge dran arbeiten. Ich glaube, dass wir da oder hoffe, dass wir da beide einen ganz guten Beitrag zu leisten können, dass wir da auch das Bewusstsein schaffen, dass das machbar ist.
Ja, das ist, glaube ich, eine kontinuierliche Arbeit, die tun ja viele Menschen, die tun viele Menschen schon seit langer Zeit und es sind viele, viele Bücher darüber geschrieben worden. Und in der Praxis ist es so, dass es doch erstaunlich wenig wirksam ist. Also wenn man sich anschaut, wie viele Bücher alleine über das Präsentieren geschrieben worden sind in den letzten Jahren, und die werden ja auch zumindest gekauft, ob sie gelesen werden, weiß ich nicht. Aber ich bin verhältnismäßig beeindruckt, wie gering die Wirksamkeit ist und wie verbreitet eben doch eine ganz bestimmte Präsentationskultur ist, die, glaube ich, nicht so wahnsinnig wirksam ist.
Herzlichen Dank, Tim Themann. Mein Name ist Michael Gerhards. Mehr Gedanken zum Thema Kommunikation finden Sie in meinem Blog überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.